Willkommen bei Meilen und Zeilen. Hier geht's um Menschen und um Abenteuer. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer. Direkt ins Ohr.
Genau, ihr habt ihn erkannt, das war Martin Semmelrogge, bekannt als der Kaloi aus dem großartigen Film Das Boot. Semmelrogge ist großer Fan unseres Podcasts und wollte unbedingt den Opener und den Closer sprechen, also bleibt dran, ihr hört ihn am Ende dieser Folge nochmal. Bei Meilen und Zeilen geht es heute um Meisterleistungen, technische Meisterleistungen zwischen Land und Meer, zwischen Fluss und Ufer. Sebastian Junge hat maritime Momente geschrieben, spektakuläre Architektur am Wasser. Die Brooklyn Bridge, der Kanal von Korinth, der Staudamm am Yangtze, der Nord-Ostsee-Kanal, an dem ich wohne, die Tower Bridge in London und so weiter und so weiter. Sebastian, dein Buch ist so monumental und spektakulär, dass meine erste Frage eigentlich gar nicht zu beantworten ist. Ich stelle sie trotzdem. Hast du ein Lieblingsbauwerk?
Gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich habe eigentlich zwei Favoriten in dem Buch, aus zwei verschiedenen Gründen. Das eine ist die Brooklyn Bridge in New York, weil sie eine wahnsinnige Geschichte hat.
Ja.
Und das andere ist die Golden Gate Bridge, weil ich das da einen persönlichen Besuch mit verbinde und die tatsächlich auch mal mir angeschaut habe, in der Brücke selber rumgeklettert bin, drüber gefahren bin.
Wow, erzähl deine Geschichte.
Ich bin in San Francisco gewesen und habe mir gedacht, es ist eigentlich cool, die Stadt mit dem Fahrrad zu erkunden. Das habe ich dann auch gemacht.
Mhm.
Und dann fährt man unten an der San Francisco Bay entlang mit dem Fahrrad. Das ist an sich schon ein Wahnsinnserlebnis.
Ja, spektakulär.
Das ist spektakulär. In der Bucht siehst du hinter dir die Gefängnisinsel Alcatraz, auch ein legendärer Ort. Mhm. Und dann vor dir erhebt sich diese wahnsinnig schöne Brücke. Oftmals dann tatsächlich auch aus dem Nebel. Also jeden Tag gibt es eigentlich Nebel in San Francisco, wenigstens für ein paar Stunden. Und dann fährt man hoch und dieser Fahrradweg, das ist toll, weil der schlängelt sich so serpentinenartig hoch bis unter die den Fahrbahnträger der Brücke.
Mhm.
Und dann kannst du einmal hochfahren und kannst auf der Brücke fahren, einmal rüber nach Oakland. Das ist ein Wahnsinnserlebnis. Es gibt einen Fahrradweg tatsächlich.
Ja, super.
Und du kannst aber auch eben unter der Brücke durchfahren, eben genau in dieser ganzen Konstruktion. Also direkt unter der Fahrbahn und das ist dann, das vibriert, das rüttelt und du siehst halt genau, wie die gebaut worden ist.
Mhm.
Und das ist so eine Perspektive, die hat man natürlich wirklich nur, wenn man da tatsächlich unterwegs ist. Also es war ein tolles Erlebnis.
Ja. Ich wohne ja in Kiel und habe hier den Nord-Ostsee-Kanal direkt vor mir, vor der Haustür quasi. Und der kommt ja auch in deinem Buch vor. Und das Spannende ist, ich war da mal, ich bin ja Fernsehjournalist und habe da auch gedreht mehrfach und so. Und ich war da einmal mit einem Architekten, als die Schleusenkammer repariert wurde. Und der sagte mir, so kann man heutzutage gar nicht mehr bauen. Also, dass du eine, ich weiß gar nicht wie lange, 60, 70 Meter lange Wand, wirklich wie aus damals ja aus Ziegeln, wie am Lot senkrecht baust, ohne dass da eine einzige Welle drin ist, das kann man heute gar nicht mehr.
Die Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals ist eigentlich eine total wahnsinnige Baugeschichte, ein absolutes Mammutprojekt. Und das Verrückte ist ja auch, diese Schleusen, ich meine, die, die jetzt noch im Betrieb sind, die sind von 1907.
Ja,
verrückt. Ja, also die sind damals zu der Zeit gebaut worden und sie sind über die ganzen Jahrzehnte hinweg jeden Tag, jede Nacht in Betrieb. Da gehen jedes Jahr 30.000 Schiffe durch.
Mhm.
Also das ist echt verrückt. Und die haben halt immer noch, die sind funktionsfähig. Jetzt werden ja neue gebaut gerade, also für, damit eine größere Tonnage durchgehen kann. Aber die haben ihre Arbeit gemacht weit über 100 Jahre.
Ja, und man muss auch sagen, dass diese 1907 gebauten Schleusen ja schon die zweiten Schleusen waren, weil nämlich die ersten nicht groß genug waren, weil dann nämlich später ja die Kriegsschiffe hier durchlaufen mussten unter Kaiserszeiten, so in der Vorbereitung zum Ersten Weltkrieg.
Gerade auch beim Nord-Ostsee-Kanal, der Bau war eigentlich genial, die haben an alles gedacht. Die Logistik war perfekt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die haben die Bauzeit eingehalten, die haben die Baukosten eingehalten. Ein gigantisches Projekt, ich meine, das Ding ist 99 Kilometer lang, das wurde mit überwiegend Handarbeit ausgehoben, ja, und es hat alles funktioniert. Das Einzige, was sie nicht bedacht haben, ist, dass in dieser Zeit, just in dieser Zeit, die Schiffe immer größer wurden.
Mhm, genau.
Und als der Kanal fertig war, war er schon zu klein für die damals übliche Tonnage. Der alte Kanal ist 1895 fertig geworden und der zweite dann 1907, da musste nochmal alles aufgerissen werden. Der Kanal musste breiter, er musste tiefer und, wie du schon gesagt hast, neue Schleusen.
Ja, und sie haben ihn 1903 dann nach 8-jähriger Bauzeit fertig gehabt, um dann zu sagen so, scheiße, wir haben uns verrechnet, wir müssen das alles nochmal neu machen. Und dann waren die Kosten übrigens höher als die eigentlichen Baukosten.
Genau.
Das ist eben auch verrückt.
Das ist auch verrückt, ja. Das hing aber auch damit zusammen, dass die Kosten tatsächlich aus dem Ruder gelaufen waren. Da hatte der Bauleiter, Otto Bentsch hieß der, der hatte einfach eine geniale Idee, die sollte man heute vielleicht auch mal wieder überlegen. Er hat einfach bei der Ausschreibung immer eine Kostenobergrenze festgesetzt. Mhm. Und jede Firma, die da beteiligt war, jedes Gewerk, musste ein Angebot abgeben und musste sozusagen gewährleisten, dass sie innerhalb dieses Kostenrahmens bleiben. Und das hat funktioniert.
Total schlau, wie modern, ne? Und überleg mal heutzutage, wenn du zum Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg anguckst, statt geplanter 70 Millionen waren es dann am Ende über 700 Millionen.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja.
Oder der Flughafen in Berlin oder der Bahnhof in Stuttgart oder es läuft alles komplett aus dem Ruder und damals haben die ihre, was waren es, 157 Millionen Reichsmark auf die Reichsmark genau eingehalten.
Ja, da gibt es übrigens auch noch eine lustige Anekdote. Hinterher hat man ja gesagt, ja, wie verdienen wir das Geld eigentlich wieder zurück? Oder wie kriegen wir die Kosten wieder eingespielt sozusagen? Und da hat der Kaiser Wilhelm II. Tatsächlich wahrscheinlich er selbst oder vielleicht auch einer seiner Berater die grandiose Idee gehabt, wir holen uns das Betrinken zurück und hat die Schaumweinsteuer eingeführt.
Genau, aber das kam noch dazu, die haben die Sektsteuer, ne, also Schaumweinsteuer, genau, eingeführt, aber gleichzeitig wurde auch der Berliner Dom gebaut.
Ja.
Und das kam zusammen und dann haben sie gesagt, Mensch, wie kriegen wir die ganzen Gelder wieder rein? Und dann haben sie halt allgemein komische Steuern erhöht und erfunden. Und das Volk hat, genau wie heute, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, ey, ihr da oben, ihr habt sie nicht mehr alle.
Das Lustige ist aber, die Steuer gibt es ja immer.
Ja, genau. Also Steuern werden seltenst abgeschafft. Ne?
Ja.
Du hast eben auch die Brooklyn Bridge erwähnt, die auch eine meiner Lieblingsbrücken ist. Wobei ich sagen muss, sehr ähnlich ist die Brücke in Sydney. Wieso hast du dich für die Brooklyn Bridge entschieden?
Also die Brooklyn Bridge hat einfach eine wahnsinnige Geschichte. Gebaut worden ist die von einem deutschen Einwanderer, ein Bauingenieur aus Preußen, Johann August Röbeling, der sich dann in den USA John nannte und ganz viele Projekte gemacht hat und dann diese Brücke angefangen hat zu bauen, eigentlich so auf eigene Initiative hin. Die Stadt wollte die gar nicht bauen. Ja, weder die Stadt New York und jetzt wird's richtig putzig, auch nicht die Stadt Brooklyn. Mhm. Denn Brooklyn auf der anderen Seite des East River war zu dem Zeitpunkt eine eigenständige Stadt.
Ja.
Ja, und zwar lustigerweise die drittgrößte Stadt der USA zu diesem Zeitpunkt.
Ja, verrückt.
Ja, also nur Chicago war noch größer und da eben New York. Und er hat dann tatsächlich ganz viel Lobbyarbeit, würde man heute sagen, betrieben, hat dann dafür ja eben auch Investoren gewonnen. Und das Ganze wurde dann tatsächlich als ein privates Projekt angeschoben und gebaut. Und die Stadtväter haben dann hinterher gesagt, na gut, wenn uns das nichts kostet, in Gottes Namen, dann baut doch bitte. Mhm. Die haben sogar die Grundstücke gekauft selber und so, weil die Stadt, die beide, weder die eine noch die andere Stadt, hat da irgendwas zur Verfügung gestellt. Aber die eigentlich verrückte Geschichte, finde ich, der Brooklyn Bridge ist, wie sie gebaut worden ist und von wem. Weil John Röbeling hat das eigentlich gar nicht mehr so richtig erlebt. Der hatte dann einen Unfall und ist an einer Wundinfektion gestorben. Schon am Anfang der Bauarbeiten oder kurz davor. Mhm. Und dann hat das tatsächlich seinen Sohn weitergebaut. Und auch die Ehefrau von Washington Röbeling, der hat die Brücke weitergebaut und wurde dann auch schwer krank, hat dann im Bett gelegen und seine Frau hat dann im Grunde diese ganzen Bauarbeiten beaufsichtigt und das Ganze zu Ende geführt.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann war die Brücke fertig und dann gab es ja diese große legendäre Geschichte, weil man hatte ja damals dann in New York irgendwie, man wusste nicht so ganz genau, wie sicher ist so eine Brücke eigentlich, hält die stand? Und dann gibt es ja diese Geschichte, dass dann P.T. Barnum, dieser Zirkusmagnat, da mit einer Riesenparade mit Elefanten über die Brücke marschiert ist, um der Bevölkerung zu beweisen, das ist total safe und hier könnt ihr wunderbar rüberlaufen.
Eines deiner Monumente in dem Buch ist auch der Staudamm am Yangtze.
Ja.
Das ist zwar alles großartig und faszinierend rein architektonisch, aber für die Umwelt eine mittelgroße Katastrophe. Wie gehst du damit um? Also auf der einen Seite ist man ja fasziniert und auf der anderen Seite irgendwie auch steht man kopfschüttelnd da.
Ja, das stimmt allerdings. Dieses Aufstauen bei diesem Drei-Schluchten-Staudamm hat ja dazu geführt, dass, ich glaube, ab bis zu 2 Millionen Menschen ihre Zuhause verloren haben.
Ja, überleg mal.
Also jetzt nicht nur aus Umweltgesichtspunkte auch, da ist natürlich, das ist ein wahnsinniger Eingriff. Aber die mussten halt wirklich ihre Häuser räumen, ihre Orte räumen. Es gab eben auch in diesem ganzen Uferbereich ganz, ganz viele Abschnitte, die überhaupt nicht mehr sicher waren, weil es ständig zu irgendwelchen Erdrutschen kam durch diese aufgestauten Wassermassen. Und was ja noch verrückt ist, ist, dass das Gewicht einer solchen Talsperre, einer solch gigantischen Talsperre, erhöht nochmal das Risiko für Erdbeben. Das ist eher auch ein Erdbebengebiet.
Ach so, ja, weil das Wasser an sich ja natürlich unfassbar viel wiegt, ja klar. Spannend.
Genau, durch das Gewicht drückt es sozusagen auf den Untergrund und damit kann es eben auch die Tektonik der Platten tatsächlich beeinflussen und dazu führen, dass da Erdstöße sich ereignen, die sonst so wahrscheinlich nicht passiert wären.
Ja, ein Wahnsinn, ne? Wenn man überlegt, also da mussten so viele Menschen umgesiedelt werden, fast so viele wie in Schleswig-Holstein wohnen, wo wir beide wohnen.
Ja.
Undenkbar in unseren Breiten, aber in China setzt man sowas relativ hart durch, ne?
Ja, das war eben in der Zeit ja auch so, dass China unheimlich bemüht war um solche Prestigeprojekte. Mhm. Die wollten ja der Welt zeigen, was sie können, dass man mit ihnen rechnen muss. Und es musste alles größer, schöner, spektakulärer, beeindruckender noch sein. Mhm. Wobei, ich gehe ja in dem Buch gar nicht so sehr stark auf den Staudamm an sich ein, sondern tatsächlich konzentriere ich mich daher auf dieses Schiffshebewerk, was das größte der Welt ist.
Ja, das ist sagenhaft. Ja.
Und das ist wirklich unglaublich, wenn man sich wirklich überlegt, dass das eigentlich ein unfassbar überdimensionaler, gigantischer Fahrstuhl ist, der einen riesigen Swimmingpool voll mit Wasser und mit einem 4000 Tonnen Kreuzfahrtschiff drin, 138 Meter sind es, glaube ich, nach oben zieht, um es dann über die Staumauer rüberzuheben und dann im Oberlauf sozusagen wieder im Stausee abzusetzen. Das ist unglaublich.
Gigantomanismus, würde ich sagen.
Ja, könnte man sagen.
Völlig verrückt.
Ja.
Du hast in deinem Buch 23 Bauwerke.
Ja.
Warum hast du die 23? Ist das, also wie kommt so eine Zahl zustande?
Das war jetzt eher ein Zufall, ehrlich gesagt. Also wir haben halt geguckt, wie viele Bauwerke wollen wir machen in dem Buch? Wie viel Platz brauchen die einzelnen Geschichten? Und am Ende ist dann dabei die Zahl 23
raus. Ja, lustig.
Das hat sich dann wirklich so quasi ergeben. Weil es sind ja auch nicht alle Beiträge gleich lang, weil es gibt einige Bauwerke, die haben halt sehr spektakuläre Geschichten. Da muss man ein bisschen mehr Platz haben, muss man ein bisschen ausholen. Andere sind teilweise ja auch einfach kurios, weil ungewöhnlich, haben jetzt aber jetzt nicht so eine riesige, gewaltige Geschichte oder so einen Hintergrund wie jetzt meinetwegen zum Beispiel der Ostseekanal oder auch der Panamakanal oder ähnliche Sachen. Da braucht man einfach ein bisschen mehr Platz, um zu erzählen.
Hast du mal nachgerechnet, wie viele von den 23 Geschichten, die du in dem Buch erzählst und wo man ja auch so tolle Bilder von sieht, wie viele du davon selbst gesehen hast?
Also ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, wie viele ich davon selbst gesehen habe.
So die Hälfte?
Es sind einige. Also eher ein bisschen weniger, knapp die Hälfte, weil das hätte jetzt den Rahmen des Projekts gesprengt. Leider muss ich sagen, ich hätte sie mir natürlich gerne alle live angeguckt. Es ist insofern ganz spannend, was ich bei der Recherche dann eben auch erfahren habe, weil ich wusste das vorher nicht. Es gibt eine wunderschöne Ferienstraße in Norddeutschland seit 2004 und das ist die Deutsche Fährstraße. Und sie führt von Kiel-Holtenau nach Brunsbüttel und passiert auf diesem Weg 50 dieser Monumente.
Ach.
Einige davon sind im Buch, viele andere sind es natürlich nicht. Aber der Nord-Ostsee-Kanal ist natürlich mit dabei, Rendsburger Hochbrücke ist natürlich mit dabei, aber eben auch ganz kleine Fähren.
Die Schwebefähre.
Die Schwebefähre Osten-Hemmoor ist mit auf der Route drauf, die wirklich eine technische Kuriosität und auch irgendwie so eine Art, wirklich hat auch was Museales, das Teil.
Absolut.
Also man kann da, wenn man da wirklich mal unterwegs ist und man kann das mit dem Auto befahren, es gibt auch eine Fahrradroute, also man kann das natürlich auch so in Abschnitten befahren. Man kann also sich sehr, sehr viele, auf relativ kurzer Strecke, sehr viele spannende maritime Monumente angucken, die hier bei uns in der Heimat sind. Und das ist schon sehr lohnenswert.
Ja, also auf jeden Fall in unserer norddeutschen Heimat gibt es eine ganze Menge zu sehen in der Richtung, ne?
Das stimmt.
Erzähl uns noch, wie es zu dem Buch gekommen ist, weil du bist eigentlich, also du bist ganz normaler Journalist.
Ja.
Hast du mir eben erzählt, du hast bei Welt der Wunder gearbeitet und hast diese Zeitschrift auch mitentwickelt und hast dich dann irgendwann selbstständig gemacht und hast gesagt, so jetzt werde ich Autor. Natürlich wohl wissend, dass man als Autor nicht furchtbar viel Geld verdient.
Das stimmt.
Aber es ist sekundär.
Es ist einfach so, ja, das muss man einfach sagen. Aber erstens ist es so, ich habe eine Leidenschaft zum Schreiben und als freier Autor hast du ja auch das Glück dann, dass du dir zumindest zum Teil dir deine Projekte auch aussuchst.
Ja, genau. Das schätze ich auch sehr an unserem Schreibberuf.
Ja, ne, das ist wirklich ja, toll, finde ich auch. Also, dass du die Möglichkeit hast, wirklich auch einfach mal so, ja, dem Herzen zu folgen, sage ich jetzt mal. Also wirklich mal so Sachen zu machen, wo du richtig Bock hast und was Spaß macht, weil es dich selber fasziniert und was dich interessiert. Mhm. Und dies hier war so eins von diesen Herzensprojekten auf jeden Fall. Ja, also und dann guckst du ja auch nicht unbedingt immer drauf, ob das jetzt der Mega-Bestseller ist oder was auch immer. Wenn es einer wird, freust du dich natürlich riesig.
Die Hoffnung ist ja immer da, ne? Zumindest bei mir. Bei ja, jedem klar. Buch denke ich, es könnte ja nach ganz oben schnellen.
Ja, klar, natürlich.
Ja.
Aber ich stelle das für mich persönlich tatsächlich zurück, weil das für mich eigentlich nicht das ausschlaggebende Kriterium sein kann, sondern ich habe dann wirklich Spaß auf sich, mich mit Themen zu beschäftigen, die ich selber einfach schön und interessant und spannend finde. Und das ist hier tatsächlich der Fall.
Ja, absolut. Sag mal, und dann kam Delius Klasing auf dich zu und hat gesagt, wir haben eine grobe Idee und dann habt ihr die verfeinert und du hast dich an die Recherche gemacht. Oder wie lief das?
Ja, das kam jetzt über den persönlichen Kontakt. Ich kenne den Edwin Baske gut. Und
Grüße von hier aus, der uns natürlich zuhört.
Ja.
Ist der Verlagsleiter.
Genau. Auch von mir herzliche Grüße an dieser Stelle. Und da haben wir einfach zusammen auch mal so ein bisschen gebrainstormt, was könnte man machen und was wären eigentlich tolle Themen für den Verlag. Und und da ist jetzt als erste Zusammenarbeit, das ist unsere erste Zusammenarbeit, dieser Titel bei rausgekommen.
Super.
Und ich freue mich darüber riesig, also auch über das Ergebnis und bin damit total glücklich.
Ja. Was planst du sonst? Also hast du ähnliche Projekte auch mit Delius Klasing oder was steht bei dir als nächstes an, worauf wir uns freuen können?
Also ich hoffe das sehr, dass wir weiter zusammenarbeiten werden, weil ich finde, das ist fruchtbar und das hat mir am Anfang mit der ersten Sache schon so viel Spaß gemacht, dass ich sehr gerne weitermachen würde. Aber da ist konkret immer noch nichts geplant. Dieses Buch ist jetzt ja auch gerade erst erschienen und gerade erst fertig geworden. Mhm. Von daher ist da jedenfalls noch nichts geplant. Ja, ich habe noch so ein paar andere Buchprojekte im Moment, die aber auch alle noch so in der Vorplanungsphase sind, sodass ich darüber noch gar nichts so Konkretes sagen kann.
Nee, man hat ja auch immer so schreckliche Angst, dass diese Ideen, die man hat, geklaut werden, ne?
Ja, das ist da eigentlich ja nicht so sehr, glaube ich, das Problem, sondern es ist einfach im Moment wirklich nur so, dass es für mich nicht spruchreif ist, weil ich eben noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob das dann noch wirklich klappt. Und ich spreche immer gerne über Dinge, von denen ich weiß, dass sie dann auf jeden Fall kommen werden.
Ja, niemals über ungelegte Eier reden. Also gerade nicht in unserer Branche, die klappen dann nämlich nie.
Genau.
Und dann steht man dumm da.
Ja, zum Beispiel.
Gibt es in dem Buch Maritime Monumente noch irgendein Monument, was du unbedingt sehen möchtest, was du noch nicht kennst?
Tatsächlich würde ich mir wahnsinnig gerne das unspektakulärste von allen angucken. Was mich aber total fasziniert, weil ich habe nicht nur eine große Leidenschaft für Bauwerke und maritime Monumente, sondern ich habe auch eine große Leidenschaft für Geschichte und alles Geschichtliche.
Warte, lass mich raten, der Kanal von Korinth?
Der Kanal von Korinth wäre auch toll, könnte ich bei der Gelegenheit übrigens gleich mitnehmen. Aber tatsächlich, der ist allerdings relativ spektakulär. Nein, das ist die Brücke, die älteste Brücke der Welt.
Ja, das finde ich auch ganz toll und faszinierend.
Das ist wirklich faszinierend. Die ist ja auch im Peloponnes in Griechenland. Und das ist einfach unglaublich, wenn man sich überlegt, das ist ein super unspektakuläres Bauwerk. Eine kleine Steinbrücke. Mittlerweile ist es nur noch ein Fußweg, der hier drüber fährt, weil die Straße längst anders verläuft. Die ist aber 3300 Jahre alt. Mhm. Das ist bronzezeitlich entstanden von Baumeistern aus der mykenischen Kultur. Und es gibt sie immer noch und sie ist immer noch da und sie erfüllt ihren Zweck und man kann noch drüber laufen.
Ja, und da ist auch ein ganz tolles Foto, wo man auch sieht, man kann halt auch unten drunter laufen. Da ist irgendwie also aus riesigen Steinen zusammengefügt. Man sieht eben, das ist tatsächlich sehr, sehr alte Architektur und das Ding steht immer noch. Und da muss ich auch sagen, ich bin auch großer Fan von alten Monumenten oder von so Sachen, wo wir Menschen uns in unseren früheren Leben oder so wiedererkennen. Also es klingt jetzt furchtbar mystisch, was ich sage. Insgesamt einfach, zum Beispiel, ich bin den Jakobsweg gewandert, ja, wo seit hunderten von Jahren Menschen gehen. Und ich finde, wenn man so unseren Vorfahren auf der Spur ist, ich finde das wahnsinnig bewegend und ergreifend. Und das ist etwas, was ich über alles liebe. Und deshalb möchte ich da auch unbedingt gerne mal hin.
Da geht es mir ganz ähnlich. Also das empfinde ich genauso. Und ich weiß auch genau, was du meinst. Und ich finde das auch gar nicht mystisch, sondern ich denke irgendwie ja, der Atem der Geschichte, wenn man den irgendwo spürt, das ist einfach total faszinierend. Und man fragt sich eben, also ich frage mich dann auch manchmal einfach, wieso hat das jetzt überstanden? Warum, wie kann es sein, dass so etwas wie diese Jahrtausende übersteht? Weil das Problem ist ja bei diesen Bauwerken, also zum Beispiel bei dieser kleinen Brücke, die ist aus so riesigen Art Feldsteinen errichtet worden.
Ja, Findlinge oder so, ne?
Ja, sowas in der Art. Es ist gar nicht ja so sehr, dass das jetzt irgendwie, dass sie jetzt irgendwie zusammenbricht, weil sie altersschwach wäre oder sonst was oder das Baumaterial, das ist Naturstein, was soll da passieren? Aber dass sie halt nie abgerissen worden ist. Mhm. Ja? Dass also der Mensch, der ja gerne dazu neigt, dann irgendwie Dinge auch einfach platt zu machen, als Baumaterial.
Ja, bei den Pyramiden zum Beispiel.
Genau, bei den Pyramiden auch. Viele Teile sind ja abgetragen worden, weil sie als Baumaterial einfach verwendet worden sind. Was hätte hier ja auch der Fall sein können. Und das ist auch passiert. Und dennoch passiert dann auch so ein kleines Wunder, dass so ein Bauwerk dann einfach stehen bleibt und als Zeitzeuge immer noch da ist und seit 3300 Jahren. Das fasziniert mich total. Damit ist es zwar nicht so alt wie die Pyramiden, aber es kommt so ein bisschen in die Nähe.
Ja, und ich finde es so schön, dass in deinem Buch eben von dieser alten Brücke bis zu den allermodernsten Bauwerken am Wasser eben alles verzeichnet ist. Und man sich reinträumen kann und wegdenken kann und diese Fotos sieht, die ja wirklich faszinierend sind. Und zu jedem Bauwerk eine schöne Geschichte, total gut aufgeschrieben von dir.
Vielen Dank.
Vielen Dank für dieses tolle Buch.
Ja, sehr, sehr gerne. Und vielen Dank, dass es dir so gut gefällt und für unser schönes Gespräch.
Sebastian, vielen, vielen Dank. Das war super. Und für euch da draußen nochmal, es heißt Maritime Monumente, spektakuläre Architektur am Wasser. Wirklich lesenswert, kaufenswert. Und jetzt zum Abschluss nochmal Martin Semmelrogge, der Kaloi aus dem Boot für euch.
Das war der Podcast Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer. Direkt ins Ohr. Und immer eine Handbrei Wasser unterm Kiel.